Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Ja, herzlich willkommen. Eine weitere Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute bin ich nach Duisburg aufgebrochen, ins verschneite Duisburg. Und vor mir sitzt Ralf Reich, ein weiterer, kann man sagen, Kultkämpfer, Kultperson aus dem Ruhrgebiet.
Ja, ob das nicht zu viel ist. Eine weitere Person also, des Kampfsports, des öffentlichen Interesses vielleicht.
Also ich hatte drei Gesprächspartner oder drei Leute, die empfohlen haben nach dem Gespräch, hör mal, du musst unbedingt mit dem Ralf Reich mal sprechen.
Und das dann, liegt an meiner charmanten Art bestimmt.
Ja, du bist ja auch ein sympathischer Typ.
Ja, danke schön. Ne? Jetzt darfst du weitermachen.
Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich es auf mir und fahre durch das verschneite Duisburg.
Das ist für Hyänen ja nicht so üblich. Ne?
Wie jede Folge starte ich mit einem Zitat. Dieses Zitat kommt von Marc Aurel. Und zwar hat er damals gesagt, ein hervorragendes Mittel der Verteidigung, sei deinem Angreifer nie ebenbürtig.
Der hat Tiefe. Ja. Weil der sagt viel oder der meint viel und sagt wenig. So rum ist richtig.
Ralf,
bitte.
Wie bist du überhaupt zum Kampfsport gekommen?
Ja, ich würde sagen unorthodox. Ich habe bis zu meinem 17, dreiviertel Lebensjahr Leichtathletik gemacht in Leverkusen. Da lebte ich damals. Da war ich auch richtig gut, konnte weit springen und nicht hoch, aber weit. Und irgendwie war ich dem Training überdrüssig und bin dann einfach von jetzt auf gleich zu Andreas Sopper gefahren. Der sagt auch vielen Leuten was. Der war damals so ein Thai-Box-Pionier, noch vom Detlef Thürnau, noch vor dem Thürnau. Und da habe ich angefangen, Kickboxen zu machen. Das war so mein Einstieg, recht spät mit 18 fast.
War in den, oder, 80ern?
Ja, ich bin 70er Baujahr, das kann man sagen, stimmt. Also ja. Das war dann ja 88.
Ich hatte mich mit dem Chris, den kennst du ja auch, von den Mad Monkeys unterhalten. Damals so, 80er gab es aber auch wenig, ne?
Ja, das stimmt. Also ich fing auch wirklich mit diesem typischen Punkt-Stop-System. Kennst du das noch? Hast du mal gekämpft? Punkt-Stop war Kickboxen praktisch mit drei Richtern rum, wie früher bei Karate Kid. Ne? Ja. So bei jedem Treffer wurde abgebrochen und gewertet. Und so fing man an, in den Fullkontakt langsam reinzurutschen. Und deswegen war mein Andreas Sopper damals echt ein super Trainer, Gruß an der Stelle, der erste, den Thai nach Deutschland geholt hat. Und dann sind wir da in den Fullkontakt eingestiegen. Und so kam es.
Du hattest ja dann auch eine Zeit lang Aufenthalt in Thailand. Wie lange warst du in Thailand?
Also es war so, ich kam dazu, auch über den Detlef Thürnau eigentlich. Ich bin mit ihm in sein Sommercamp gefahren, was er von der IMTF organisiert, und haben uns dann drei Wochen da kräftig vorlaufen lassen und auch trainiert dabei. War eine super Zeit und habe da Kontakte gemacht in Thailand und habe dann mir die Zeit genommen, mal fast anderthalb Jahre in Thailand zu leben und da dann auch zu kämpfen, in den Gyms auch richtig Gas zu geben. Und das habe ich dann durchgezogen von 98 bis Ende, Mitte 99.
Ist schon ein Unterschied, ne? In Thailand, sage ich jetzt mal. Ja.
Würde ich heute auch nicht nochmal machen. Ich war sehr blauäugig. Ich denke, gehst immer dahin, die finden dich alle total toll und dann machst du da ein bisschen Geschäft. Das kann man mit Thais nicht unbedingt machen. Die sind da schon sehr eigen und das musste ich auch lernen. Das
hat doch. Ja, inwiefern?
Ja, du bist ein Falang, ne? Falang auf Thai heißt eben der typische Langnase, heißt das übersetzt. Und so wirst du auch behandelt. Das heißt, du hast kein Backup, du musst alles alleine machen, und wenn irgendwas nicht stimmt, die Thais, die fackeln nicht lange, ne? Das heißt, so, die machst du im Geschäft nicht 100%, dann kriegst du die Repression zu spüren und dann machen die auch den Laden zu. Das geht ganz schnell. Ist mir nicht passiert, zum Glück.
Anderthalb Jahre, warum bist du dann wiedergekommen? Ich sag mal, wenn du anderthalb Jahre ja in Thailand bist, dann ist doch schon. Hast dich doch schon eigentlich so ein bisschen etabliert, ne?
Ja, ich hatte mit meiner damaligen Frau ein Tätowierstudio auf Samui aufgemacht. Und das lief auch ganz anständig und auch erfolgreich. Aber die Familie war der Grund. Ne? Von ihrer Familie, der Vater erkrankte schwer und ist ein Pflegefall geworden. Und dann war die Entscheidung ihrerseits getroffen. Ich muss zurück, ich muss die Mutter unterstützen. Und dann haben wir die Zelte abgebrochen. Im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte, weil daraus sich mein Leben halt begründet hat. Die Entscheidung war richtig. Aber es ist auch ein lachendes und weinendes Auge, ein sehr weinendes Auge.
Kannst du Leuten empfehlen, die gerade so, ich hatte dieses Gespräch auch oft, die so im Muay Thai unterwegs sind, dass die wenigstens einmal so ein Camp mitmachen müssen in Thailand? Ist also, das so ein Gamechanger für Leute, die wirklich so im Thai-Boxen unterwegs sind?
Definitiv. Also die Stile haben sich mittlerweile ja alle hybridisiert. Ne? Es mischt sich alles. Zu der Zeit war Thai-Boxen noch Thai-Boxen. Da gab es kein K1, da gab es nur Thai, klassisch. Mhm. Mit Clinchen, mit Ellenbogen, mit Knie. Ne? Und wer das heute noch möchte, der muss nach Thailand gehen, weil in Europa wird nur K1 trainiert. Maximal mit einem Kniekontakt, einem Clinch-Kontakt und dann gebreakt. Das ist nicht das, was es mal war. Ne? Und wer das möchte, der muss dahin. Fahrt dahin. Das ist super.
Ja, wie läuft so ein Camp ab? Ist das von morgens bis abends so durchprogrammiert oder kannst du da quasi, sag jetzt mal, als Tourist nach Thailand fahren, mietest dir irgendwo ein Hotel und gehst in eine Straße, wo überall links und rechts die ganzen Thai-Buden sind und dann suche ich mir einfach aus, auch heute gehe ich da rein, oder gibt es echt so Anbieter, die sagen, hier, komm vorbei und trainier mal 2 Wochen bei uns?
Ja, nein. Also es ist so, dass früher war es genau so, wie du gesagt hast, da bist du hingefahren, hast geguckt, ob du jemanden kanntest, hingegangen, dich vorgestellt, trainiert, gezahlt dafür, danke. So. Und heute gibt's das Tiger Gym zum Beispiel, die haben überall Ableger, du kannst in jeder Klasse einsteigen, du kannst von Profi an bis zu Anfängertraining einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal am Tag, alles buchen und trainieren. Es ist noch nie einfacher gewesen, da mal reinzuschnuppern. Aber es riecht noch wie früher, es fühlt sich an wie früher, du bist genauso im Arsch wie früher, es ist das gleiche gute Gefühl, im Ring zu stehen, also das kann man nur empfehlen.
Ist Volkssport, ne? Thailand?
Nee, echt nicht mehr, nein. Es hat sich leider verändert. Also die Thais, die sind finanziell stärker geworden, also gibt es diesen Druck nicht mehr, aus der Gosse praktisch sich nach oben zu boxen, sondern die spielen lieber Basketball, die Jungs, und Fußball.
Ach,
na klar. Das ist natürlich immer noch der Sport in Thailand, denkt man, aber nur für die untere Schicht. Ne? Und die guten Kämpfer sind nicht aus höheren Häusern, sage ich mal, sondern das sind ganz normale Jugendliche wie hier auch, die gehen lieber Fußball ballern und Playstation.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin 78er Baujahr, ich bin so in den 80ern, 90ern so ein bisschen mit dem Kickboxen und dem WT damals so ein bisschen in erste Berührung gekommen, hat halt aber auch nie gemacht, sondern ich habe angefangen mit Karate, Taekwondo, klassische. Ne? Und dann habe ich, wann war das, 2000 an Ong Bak ja gesehen, den Film, und da hat mir erste Mal so richtig Muay Thai ein bisschen näher gebracht. Er macht ja dieses Muay Thai Boran, glaube ich, ne?
Ja, Tony Ja ist ja eigentlich ein Schauspieler. Der hat auch wohl gekämpft, ne? So genau das weiß man nicht, ne? Entzieht sich meiner Kenntnis, sagen wir es mal so, aber der ist schon gut. Boran sind ja die klassischen, wo noch mit
traditionelle,
genau,
Hanflein, ne?
Mit Hanflein gearbeitet wird, aber ja, das braucht man nicht wirklich. Also um den Spirit zu fühlen, kann man auch mit Handschuhen kämpfen. Hast du eigentlich gesehen, dass die wieder mit offenen MMA-Handschuhen kämpft?
Wer?
Mit dem Muay Thai. Früher wurde ja normale mit 10 Unzer geboxt oder 12. Nee. Die sind jetzt wieder auf 6 umgestiegen. Das ist mir auch irgendwie, habe ich das verpasst. Und ich sehe das letztens und denke mir, mein Gott, nur noch mit offenen Handschuhen, das ist schon eine harte Nummer.
Trainierst du noch?
Thai-Boxen nicht mehr. Also da habe ich, ich weiß nicht, ob man einen Strich drunter machen kann. Kann man nicht. Also es bleibt in einem drin, aber das richtige Training ist mit meinen Hüft-OPs raus. Ne? Da, vor 2 Jahren habe ich die Hüft-OP gehabt an beiden Seiten und damit kannst du einfach nicht mehr so hoch treten und ich will auch nicht mehr. Also das Thema ist durch.
Auch nicht so ein bisschen am Sack oder so?
Doch, klar. Auch selbst im Close Combat hast du ja immer noch Techniken, die darauf beruhen. Ich bin immer nur mal ein Thai-Boxer. Das wird sich auch nicht ändern lassen. Also ich sage immer, ein Knie geht immer und ein Ellenbogen kommt auch immer. Das geht.
Wie sieht's aus mit Lettwei?
Ja, das mal probiert. Ja, Lettwei ist ja noch eine andere Art. Das hat ja auch mit einer anderen Gegend zu tun, mit Kopfstößen und so ein Kram. Auch interessante Nummer, ne? Habe ich auch erst vor 2 Jahren. Ja,
schon so eine Hardcore-Version, finde ich, ne?
Volle Suppe, oder?
Die Kopfstöße. Ellbogen, Kopfstöße, ja. Finde ich schon eine Hausnummer.
Ja, aber letztendlich das MMA ist da mindestens genauso hart.
Ja, aber sind da Kopfstöße?
Nee, aber alle anderen Sachen, die sind technisch viel besser. Die Jungs, die Lettwei machen, sind ja, das ist ja, guck's dir mal an, ne? Das ist okay, sag ich mal, aber für einen Europäer nicht machbar. Da waren die Distanzen, die wir hier trainieren. Wir machen ja alle fast das holländische Prinzip. Ne? Das heißt also, stehen, ballern, der andere antwortet. Das machen die Thais ja nicht ganz so. Die arbeiten anders. Und dann gibt's richtig auf die Substanz.
Wenn du mit Muay Thai anfängst, muss ich das mir so vorstellen, ich hatte mal damals gehört, jemand hat gesagt, ich habe erstmal das erste Jahr erstmal meine Schienbein abgehärtet, indem ich eine Wasserflasche ständig über das Schienbein gerollt habe. Macht man das?
Nein, macht man natürlich nicht. Also du musst dir vorstellen.
Also ich kenne, wenn man mal gerade so im Sparring irgendwie plötzlich treffen sich Schienbein und Schienbein, in dem Moment möchte ich ja echt sterben. Das sind ja, ich habe mir schon Eier da unten dran geholt, das ist schon Wahnsinn. Ja,
die gehören dazu. Ne? Das ist beim Thai-Boxen.
Ja, aber wie härtest du die?
Du härtest sie nicht ab. Was du machen kannst, ist, dass du deine Blocktechnik verbesserst, dass du den Fußspann hochziehst, somit dann den Schienbeinmuskel anspannst und der protegiert den Knochen. Guck mal, Ramon Deckers, ne, der ist praktisch daran zugrunde gegangen. Der hat eine chronische Knochenentzündung in den Schienbeinen gehabt. Die ging nicht mehr weg. Und die macht deinen Sport kaputt. Wenn du das hast, ist es vorbei. Das heißt, wenn du anfängst abzuhärten, willst du ja praktisch dann so eine Ossifizierung im Knochen bilden, ne, dass der härter wird. Aber der wird nicht unempfindlicher dadurch.
Ja, ich hab das immer so verstanden, durch die Schläge auf den Knochen verdichtet sich eben die Knochenmaske. Genau. Und diese Knochenhaut, die vorne über das Schienbein ist, die stirbt langsam ab und wird unempfindlich. Da
stirbt gar nichts ab. Wenn die abstirbt, stirbt doch dein Bein ab.
Okay.
das ist nicht richtig.
Das heißt, du merkst schon, wenn du jetzt, sag ich mal, Profi bist im Muay Thai und die Schienbein kommt gegen Schienbein, du merkst schon den Schmerz.
Auf jeden Fall. Also Okay. Ich kann nicht sagen, selbst im Kampf nicht sagen, dass ich das nicht gemerkt hätte. Na klar, Adrenalin senkt das alles ein bisschen und auch der Wille senkt das, aber danach im Duschen habe ich immer geweint, wie ein Mädchen. Ganz oft.
Ja, man kennt doch diese Videos, in die Bananenstauden durchtreten und so.
Ja, das ist auch so. Also ich glaube, dass bis zu einem gewissen Punkt es Menschen gibt, die dieses Schmerzniveau senken können. Aber realistisch ist für uns normale Europäer, das nicht zu packen.
Wie hieß der Film? War da Bloodsport, wo der gegen den Betonpfeiler geknallt hat?
Natürlich. Bloodsport war das, ach, ganz viele Sachen. Aber das gibt ja immer wieder so Bilder. Man fragt ja auch nicht, was machen die danach? Wie lange machen die das denn? Ja? Und du willst ja noch eine normale Sportkarriere vielleicht haben und das länger durchführen. Dann würde ich das auf jeden Fall lassen. Guck mal, Karate haben doch früher immer abgehärtet mit Kies und so ein Kram. Ne? Kennst du das von früher noch?
Mit Kies?
Mit Kies, klar. Yakuzuki immer hier zack in den Eimer rein und dann wurden die Knöchel schön hart und so ein Kram.
Bei uns nicht.
Ja.
Also ich war damals im Bochum-Wattenscheid, gibt es immer noch, Okinawa-Tee. Und da hatten wir dann hinterher auch Kumi-Tee mit diesen ganz, ganz dünnen. Mhm. Das ist einfach nur so ganz leichter Schaum.
Wo du so reingegriffen hast.
Genau, der wurde dann früher, glaube ich, abgeschafft. Und ich meine jetzt gehört zu haben, die sind jetzt wieder die werden jetzt wieder genutzt.
Früher waren diese Top-Ten-Schützer, die so ganz hart waren.
Ja, jetzt, ganz genau.
Die waren echt übel.
Die haben schon richtig gepfeffert. Die waren wirklich übel. Du hattest dann irgendwie so diesen V-Griff konntest du da rein. Genau.
Ja, nee, das ist ja viel mehr, sag ich mal. Ne? Und das ist auch gut so. Das gehört auch zu diesem Charisma vom Kampfsport dazu.
Dann hast du irgendwann deswegen bin ich auch so ein bisschen auch neugierig geworden, weil der Sportsdentist, der Thorsten, hat von seiner Vergangenheit erzählt und hat gesagt, dass er bei dir Koka Kempo trainiert hat. Und dann habe ich am Anfang erstmal so genickt, so arrogant, so klar, weiß ich, was das ist. Und im Nachhinein habe ich gedacht, was ist denn das, Koka Kempo? Und dann habe ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt Kempo Karate, Shaolin Kempo. Kempo ist, glaube ich, die japanische Form für das Gesetz der Faust oder genau. Ne? Was heißt Koka und was ist Koka?
Also Koka ist ein Eigenname. Ja, das ist ein tonativer Eigenname, der vom Creator praktisch ausgesucht wurde. Das ist Omar Martinez Sesto, Major. Und der hat das System etabliert. Ist ein Hybridsystem wie auch dein Krav Maga. Mhm. Nimmt sich aus allem das Besten und deswegen Kenpo, weil Kenpo die Basis ist. Shi Kwan Kenpo ist die Basis. Das sind so die urtümlichsten alten Techniken, die es gibt. Und darauf wird aufgebaut mit Western Boxing, Thai Boxing, Jiu-Jitsu. Es wird sich alles gepackt, was funktioniert und was einen guten Response in der Gruppe bildet und wird dann etabliert.
Also Koka ist keine Abkürzung für irgendwas, sondern.
Nein, ein reiner Eigenname, der auch geschützt ist.
Hat er erzählt? Ich meine, du hast ihn ja kennengelernt. Ja. Hat er erzählt, wie er auf den Namen gekommen ist?
Überhaupt nicht. Da habe ich mindestens 18 Mal gefragt und okay. Ich habe keine Antwort erhalten. Ich weiß es, kannst du nicht sagen. Er sagt, ja, ist so. Klingt doch gut.
Ja, soll's auch
manchmal
gehen.
Ist da nicht viel Grund drin, ne?
Ja, also ich hab das mal so ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Es ist sehr, sehr schwer, da irgendwie was Spezifisches, also Wikipedia überhaupt nichts gefunden.
Gott sei Dank.
Über den Gründer, du hast ihn gerade gesagt, ist was, kann man sehen, also es gibt bestimmte DVDs und Videos und Bücher noch auf Amazon, aber ansonsten in bestimmten Kampfkunstforen habe ich gelesen, Anfang 2001, haben viele gefragt, was das System ist. Und dann hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, das kam wohl in einer Budo-Zeitung irgendwie raus, eine Kampfsport-Zeitung. Und im Forum ist auch häufig dein Name gefallen. Wie ist es dazu gekommen?
Wie die Katze zum Kind, sagt man dazu? Nee, die Jungfrau zum Kind. Ne?
Jungfrau.
Ich habe den hiesigen Leiter, das ist Fernando Mandini gewesen, der in Madrid stationiert war, angeschrieben. Der hatte diese Black Cobra 2 Videos gedreht, die habe ich gesehen, fand das mega, direkt, knallhart, genau mein Ding. Also da riech ich schön rein. Und der hat gesagt, komm doch mal nach Madrid und trainier mal mit mir. Dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, bin dahin gefahren, kam im Flughafen Madrid an und da war mein Koffer weg. Und dann stand ich am Band, kein Koffer, und dann steht plötzlich jemand neben mir, sagt er, hey, you meet the sergeant? So, ja, dein Koffer ist schon im Auto. Und dann haben die mich einfach so abgegriffen. Und dann haben die mich ins Hotel gefahren und am anderen Tag durfte ich dann mit denen trainieren. Und das war, als hätte jemand mir das Licht angeknipst. Ich habe erstmal gemerkt, dass ich gar nichts kann. Ich dachte mir, bist ein cooler Thai-Boxer, so viele Kämpfe gemacht, kaum verloren.
Wie alt warst du da?
Das war 2000. Überleg mal, über 20 Jahre her. Ja. 2000 bin ich das erste Mal runtergeflogen und da war ich 30. Ne? Also voll in meinem Saft und dachte mir, jetzt zeigst du den Burschen mal, wo es lang geht. Völlige Fehlanzeige. Also ich habe direkt nach 20 Minuten gemerkt, jetzt lernst du was Neues und schalte mal einen Gang runter und bist ganz still und ganz klein, weil das einfach Profis waren, die ihr Konzept 100% gelebt haben.
Inwiefern? Haben die direkt mit dir Sparring gemacht oder was?
Nee, die haben das schon ein bisschen charmanter gemacht, aber schon so, dass ich gemerkt habe, dass das jetzt hier vielleicht angesagt ist, mal einfach stiller zu sein. Du musst dir vorstellen, dass diese Leute sind trainiert, in der kurzen Zeit extrem hart, um nach vorne zu gehen. Und ich dachte, ich schlage einen schnellen Jab und dieser schnelle Jab hat dazu geführt, dass ich so schnell eine Ohrfeige hatte, die habe ich nicht mal kommen sehen. Und das habe ich 3-mal gemacht und ich habe ihn nicht getroffen. Keine Chance. Ja, mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert und weiß auch, wie es geht. Kann ich dir gerne mal zeigen, aber damals eben nicht. Und für mich war eben Kampfsport Sport, ja, ey, schön Deckung hoch, in der Zeit habe ich schon die erste drin gehabt. Und dann, das war super, ne? Das war für mich so, oh wow, das willst du lernen, das ist toll, das habe ich gemacht.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, du hast den Artikel in dieser Kampfzeitung, ja, genau, in der Zeitschrift gelesen. Richtig. Und dann hast du ihn klassisch angeschrieben
voll
und gesagt,
Suppe.
Hör mal, ich...
Ja, genau, mit einer verdammten E-Mail.
Ja.
Hey, ich bin der Ralf, ich würde das gerne lernen. Er sagte, was machst du? Dann habe ich ihm meine Agenda
geschickt. Der hat dich schon gefragt, was du, ob du...
Ja, ja, das okay. War aber auch egal, weil er hat auch Leute unterrichtet, die gar keine Vorkenntnis hatten. Ja, das war, ist teilweise, weißt du selber aus dem Krav Maga, vielleicht teilweise einfacher, einen Frischling zu nehmen, den du neu beschreiben kannst, als wenn du einen alten Boxer sagen musst, der mal steh mal andersrum.
Das ja, wobei so ein bisschen Vorahnung muss man ja schon haben.
Ist besser, ne? Klar, weil später schon, sobald du, wenn du keinen Jab schlagen kannst oder keinen Punch, ist einfach schwierig halt.
Ja, ja.
So, und dann hat er mich eingeladen und sagt, komm vorbei, wenn du das willst, musst du herkommen. Er ist in Madrid stationiert, ist nicht jede Woche da. Und dann haben wir uns da getroffen und haben am Wochenende das erste Mal trainiert.
War aber jetzt in Spanien?
Nee, das sind Leute von amerikanischen Truppen, die sind in Madrid stationiert.
Okay, das Coca Campo ist dann quasi, ja, ich will jetzt nicht Selbstverteidigung sagen, sondern ist schon so ein bisschen Antiterrorkampf, ne?
Es ist ein Close Combat System. Das heißt also, dieses System ist ausgerichtet, in einer kurzen Zeit viele Informationen in einen Soldaten zu bringen, der damit im Einsatz arbeitet. So, du musst dir vorstellen, dass teilweise Marines nur 6 Wochen Grundausbildung haben. In der Zeit müssen die lernen, ja? Und das kannst du nicht machen, wenn du in erstmal 2 Stunden nur einen Jab schlägst. Mhm. Also so ist das Konzept dieses Systems ausgerichtet, schnell viel zu vermitteln und effektiv. Und da die in den Einheiten permanent Rücksprache halten konnten, weil die Amis sind ja permanent im Einsatz, wurde direkt gefiltert. Funktioniert nicht. Wie im Krav Maga auch. Mhm. Die Israelis waren ja auch sehr fix damit. Ja, und so hat sich das entwickelt.
Es gibt bestimmte Videos auf YouTube, ich glaube auch von ihm, schon ein bisschen ältere Videos, auch in diesen Tactical Westen und schön in Schwarz, auch manchmal mit Sturmhaube, wo auch viel, ich sag mal, töten und weg, ne? So Richtung Messer, zur Kehle und so. Du hast es ja dann später, ich glaube, in Oberhausen, hast es ja auch dann lehren dürfen. Mhm. Gab es da keine irgendwie, dass mal einer gesagt hat, was macht ihr da?
Nein, das wird nicht unterrichtet. Du musst dir vorstellen, dass ich da totaler Gegner bin. Also gerade auch von dem Messerkampf. Ich finde es nicht gut, Zivilisten zu zeigen, wie man jemanden in 44 Teile zum Hals zerschneidet. Da halte ich nichts von.
Okay.
Und das Koka unterteilt sich in 3 Blöcke. Das erste Block ist zivil, das zweite ist Polizei-SWAT, das dritte ist rein militärisch. So ist das auch in den Videos aufgeteilt. Also die letalen Techniken sind nur für Profis. Die brauchst du nicht als Zivilist. Du willst doch noch gerade da rausgehen aus dem Konflikt. Und so wird einfach nur eine zivile Version unterrichtet, die das eben ausschließt. Maximaler Effekt ist ein Knockout oder ein gebrochener Knochen.
Im zivilen System?
Im zivilen System. Da ist eine letale Lösung nicht vorgesehen.
Okay. Bei den anderen Sachen ist wieder was anderes vorgesehen.
Ja, klar. Ein Soldat kämpft nicht zum Spaß.
Ja, ja, gut. Dann hast du die Zeit in Madrid gemacht und bist dann wieder zurückgeflogen.
Mhm.
Und dann?
Ich bin zurückgeflogen und habe dann erstmal mich gesetzt. Habe das setzen lassen und habe dann weiter Kontakt gehabt mit ihm und bin dann alle 3 Monate nach Madrid geflogen.
Was waren da für Typen unten?
Ja, was soll ich dir sagen? Musst dir vorstellen, es waren ein paar Spanier, die bei denen, wie ich, trainiert habe.
Ja.
Das waren Zivilisten, da waren Polizisten dabei. Und es waren die Profis und die wechselten, weil die in dieser Antiterror-Unit eben immer wechselnde Leute hatten. Das war super. Also ich habe ganz viele verschiedene. Ich habe auch Mossad-Leute kennengelernt, die mal zu Gast waren. Die fanden mich als Deutschen überhaupt nicht witzig. Konnte ich gar nicht verstehen. Aber es war letztlich sehr ein reger
Austausch. Vom Humor her.
Ja, von der Art her. Die waren schon voreingenommen. Als sie hörten, dass ich ein Deutscher bin und dass Israelis sind gut aussehende große Männer halt, ne, so von der Morphologie her, da musste ich mich richtig hauen mit denen. Weil die meinten im Training immer gucken, was geht bei dem, ne? Und das war schon spannend.
Ja, schon scheiße, ne?
Gegen
kleine Vorurteile.
Okay.
Aber du bist auch ein gut aussehender Mann.
Oh! Was trinkst du? Nein, das ist schon interessant gewesen. Ne? Und das hat mir eben gezeigt, es gibt noch mehr in der Welt als das, was ich so aus meinem Kampfsportbereich kenne. Und dann auch das, was du da miterlebst und gesehen hast, wo die Leute herkommen, welche Einsätze die gemacht haben, das hast du ja zwangsläufig mitbekommen. Das hat schon diesen Bereich der Schatten gezeigt. Ne?
Ja, das heißt, du wurdest dann irgendwann auch mal in Deutschland besucht?
Ja.
Von ihm?
Ich habe direkt Seminare hier ausgerichtet für den zivilen Bereich. Das war natürlich deren Ziel, einen zivilen Sektor zu etablieren.
Das System ein bisschen weiter zu.
Genau. Bleiben. Wobei die nie einen monetären Hintergrund hatten. Das heißt, ich habe dafür nichts gezahlt. Ich habe für meine Ausbildung keinen Cent bezahlt. Außer meine Flüge und meine Zeit. Das macht ja auch nicht jeder. Das kostet ja auch einen Haufen Kohle, wenn du alle 3 Monate nach Madrid fliegst und dann Wochenende bringst.
Aber was war dann der Grund? Einfach nur, um das System so ein bisschen international bekannt zu machen?
Genau, das war international. Zu der Zeit hat auch bei mir der Matthias Delf trainiert, der damals noch bei den Kampfschwimmern war, jetzt dann mittlerweile dann Spezialeinheiten KSK, ist jetzt aus dem Dienst raus. Und die haben gesehen, da können wir in die deutschen Truppen reinkommen. Und das hat er auch gemacht. Ne? Der ist auch ein Instruktor geworden und hat die dann etabliert. Das ist natürlich das Ziel eines jeden Konzeptes, sich zu etablieren.
In der Bundeswehr jetzt.
In der Bundeswehr, ja klar, unter den Professionellen auch. Ne? Und wir haben auch in der Zeit gemerkt, dass der zivile Bereich, der wird einfach platt gemacht. Damals war es ja das WT, was ganz groß war. Und dann kam eben das Krav Maga, dann kamen die vielen Verbände und. Das war dann nicht mehr unser Ziel und wir haben es gelassen. Ich durfte weiter unterrichten und ich bin der Einzige.
Wobei ja das WT ja auch immer noch, sage ich jetzt mal, bei den Polizisten immer noch gelehrt wird, ne?
Ja, aber ich denke, es hat sich auch weiterentwickelt. Ne? Also wenn man das...
Ja, ich weiß es nicht. Also die Sachen,
also wenn ich die Afci-Sachen sehe, der selber nie in irgendeiner Einheit... Erstmal ist der Mann ein guter Mann, richtig klasse. Der hat aber keine Einsätze gefahren. Der kann nicht schießen. Ne? Was macht der im professionellen Sektor? Ich weiß es nicht. Es gibt bessere Leute. Den Rüppel kennst du, glaube ich, auch. Ne? Das sind Leute, die sind wirklich klasse. Ne? Super. Aber das hat sich verbessert auch. Aber die Polizisten, die ich trainiere, sind unterausgebildet. Kann ich einfach so sagen.
Das heißt, wir hatten uns ja vorhin ein bisschen unterhalten, du hast mir so ein paar Fotos gezeigt, dürfen wir jetzt, glaube ich, hier nicht groß alles nennen. Was du nennen darfst, sag ruhig, du warst in auch Einsätzen im Ausland, kann man sagen?
Ja, ich hatte das Glück, mal mitzufahren. Das musst du dir vorstellen, du wirst eingestuft, die höchste Einstufung ist Combat Ready. Und das hatte ich nicht.
Aber das war jetzt von den Amerikanern aus.
Genau, ich durfte mal mit. Ich habe die Ehre gehabt, auch LAPD SWAT zu begleiten. Habe da meine Prüfung gemacht, auch bei der NASTA. NASTA ist die North American SWAT Training Association. Und da habe ich 3 Jahre für gebraucht. Das war super. Ne? Also das war ein Einblick, den ein normaler Zivilist nicht bekommt. Und ich war früher nochmal, ich war echt ein Zivildienstleister. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, warte mal, das war aber alles durch diesen Typen aus Spanien, genau. Alles organisiert.
Ja, klar. Die haben mich mitgezogen. Wir haben uns gut verstanden. Die haben gemerkt, dass ich wahrscheinlich der Richtige dafür bin und auch die richtigen Voraussetzungen mitbringe. Und dann haben die mich dann protegiert. Ne? Das war super. Also diese Möglichkeit war einzigartig, kann man gar nicht anders sagen.
Ist quasi ein Jackpot, ne?
Volle Suppe. Oder? Klar, ich habe Schießen gelernt. Ich habe direkt das amerikanische Point-Shooting-System gelernt. Wann hatte ich ja nie eine Waffe in der Hand? Das konnte ich plötzlich auch noch gut. Ne? Toll. Das hat richtig Bock gemacht. Ballern macht einfach Spaß, klar. Das war ja alles noch im harmlosen Sinne, weil ich ja die Einsätze nur begleitet habe. Ich habe ja nichts selber gemacht. Du musst dir vorstellen, so ein SWAT-Team arbeitet bis zu 5 Jahre zusammen, bis die in Einsatz gehen. Das heißt, die sind aufeinander eingespielt wie Sau. Ne? Zwischen 3 und 5 ist der Standard. Und da kannst du so ein Greenhorn wie mich da nicht dazwischen schicken. Es gibt aber ein Video bei mir, könnt ihr auf der Facebook-Seite sehen, wie ich mit spanischer Polizei arbeite.
Dann bist ja, wie gesagt, du bist dann zurückgekommen, er ist hier hingekommen und dann hat er gesagt, pass mal auf, du kannst das System hier in Deutschland lehren.
Genau.
Du warst auch der Einzige, ne?
Ich war der Einzige, es waren noch ein paar in der Pipe. Ich hatte übrigens den Chris Grischka auch mal mit in Madrid gehabt. Der hat mich mal begleitet nach Madrid und hat da mal ein Wochenende mit trainiert.
Hat er mir gar nie gesagt.
Ja, der ist auch sehr zurückhaltend, weil wir nämlich am zweiten Abend uns voll die Kante gegeben haben.
Samstag.
Ja. Und mussten aber Sonntagmorgen trainieren. Das war eine Katastrophe. Die haben uns lang gemacht. Die haben uns echt die Schuhe ausgezogen. Die haben sich gemerkt, wir stinken wie die Sau. Sie sagten, ihr Deutschen, ihr seid so krass. Müsst ihr denn saufen gehen, wenn ihr trainiert? Und ich so, ja, wir müssen. War lustig. Ne? Und das war schön. Ja. Und der durfte auch mal reinschnuppern, wie das mit denen lief.
Wie lief das dann hier an? Kam das gut an, das System? Da war ja war das Anfang 2000.
Ja, kam gut an. Also jeder hat irgendwie gesucht nach was anderem, was die anderen noch nicht machen. Alle waren WT-müde. Krav Maga war da noch nicht so stark gewesen. Und dann hat das schon gut eingeschlagen. Ich hatte meine eigene Schule in Oberhausen, hatte die Klassen voll. da war ich auch an der Grenze von dem, was ich machen konnte. Ich hatte hier noch ein paar Gruppen von der Bundeswehr gehabt, die zu mir kamen, Polizisten, so ein Zeug. Ja, und das ging gut, ja.
Also die Videos, die ich sehe, auch jetzt gerade hier, was du angesprochen hast, ist Black Cobra, da geht schon brutal nach vorne. Wenn ich mir dann im Gegensatz irgendwelche WT-Videos angucke, dann verstehe ich nicht so ganz, warum sowas nicht, sag ich jetzt mal, von der Polizei auch mehr aufgenommen wird. Hast du da eine Antwort
drauf? Das kann ich dir sagen, weil das Geschäft war. Ne? Dieses WT hat sich da reingebracht, die haben sich in den einzelnen Einheiten festgesetzt und haben dann Leute ausgebildet, die haben eine Schule bekommen, die haben damit Geld verdient und deswegen kam da kein anderer rein. Es gibt immer gute Leute darunter, das will ich Abrede stellen, aber das war natürlich ein geschlossener Kreis, der ist bis heute nicht aufgebrochen. Das ist ganz ähnlich ineinander.
Aber der Afci macht da wie viele Jahre schon?
Ach, ewig. Ich weiß gar nicht, ob der selber noch was macht. Ich weiß, einer seiner Schüler, der sehr, sehr gut ist bei der Polizei, war ein Koka-Schüler von mir. Mhm. Der ist zu dem rüber gewechselt und der macht das auch gut. Ne? Das denke ich schon. Nur für die normalen Polizisten nicht. Und die normalen Polizisten haben noch nicht erkannt, dass sie selber sich bewegen müssen. Es ist nicht nur der Dienstsport. Die müssen eben in ihrer Freizeit trainieren. Und das kann ich persönlich nicht verstehen, weil die ist ja ihre eigene Sicherheit. Wenn du dann die Mädchen siehst, wie die da rumhampelt bei den Einsätzen.
Ist schlimm.
Katastrophe. Und es wäre vielleicht zweimal die Woche nicht mehr Mühe brauchst du, um das effizient wirklich zu machen, dass du besser aussiehst und deine Sicherheit gewährleistest.
Ich weiß, außer Familie ist jemand bei der Autobahnpolizei. Und er hat mir erzählt, dass wohl auch, glaube ich, einmal im Jahr müssen sie zum speziellen Schießtraining. Und der ist auch, was Sport angeht, ziemlich faul. Und der sagt, wo soll ich die Zeit hernehmen?
Ja, genau.
Wo soll ich die Zeit hernehmen? Wer bezahlt mir das?
Richtig,
genau. Ne? Darum geht's. Aber wenn ich dann im Gegensatz sehe, wie fit Feuerwehrleute sind, ne? Wie viel die leisten, auch gerade so, was den Sport testen.
Ja, die können aber auch sportiv in ihrer Arbeitszeit ackern. Die haben immer ein Gym, die rennen immer während ihrer Arbeitszeit.
Ja, machen sie das alle?
Das ist die Frage. Also die ich kenne, ja, wirklich, denen ist auch langweilig. Ne? Aber dass der Polizist nicht versteht, dass es seine Sicherheit ist, der würde auch nach dem Dienst nach Hause kommen. Unverletzt, wenn möglich, und auch sicher und sich gut fühlen. Ich würde mich da nicht gut fühlen, wenn ich weiß, dass meine Klientel alles Boxer sind, die alle in irgendwelchen Kampfsportstudios trainieren, die aus Syrien kommen, die gelernte Kämpfer sind. Da würde ich mir schon Gedanken machen. Das tun die aber noch nicht.
Noch nicht, weil?
Die Gefahrenlage wird.
Meinst du, weil von oben noch nicht so die Auflagen kommt?
Nee, dass die eigene Impression noch nicht stimmt. Das heißt also, die Leute noch nicht sich so wahrnehmen, dass es doch vielleicht an denen hängt. An ihm persönlich hängt.
Ja, aber muss da nicht trotzdem die Politik auch so ein bisschen reagieren? Ich meine, wenn ich gerade solche Videos sehe, so wie du angesprochen hast, wenn dann eine Frau versucht, jemanden auf den Boden zu bekommen und die sind dann mit vier Mann versuchen, irgendwie den Typen auf den Boden zu fixieren und du siehst von vorne bis hinten,
Katastrophe.
Ne? Katastrophe. Muss da nicht mal langsam die Politik sagen, auch gerade jetzt der Vorfall, der vorletztes Jahr in den USA war, auf dem Knie, mit dem Knie auf dem Hals, dass da mal so einer sagt, ey, lass uns doch mal so, nix gegen WT, aber dass man vielleicht mal ein paar andere Aspekte reinbringt, gerade weil es so Fixierung ist oder Sachen auf dem Boden oder so,
ja,
überhaupt mal jemand auf den Boden zu
Kreise rufen. Ne? Das heißt also, das ist ein geschlossener Kreis von Leuten, die sich seit Jahren die Rosinen zuspielen. Ja, das ist, würden wir vielleicht genauso machen, wenn wir unsere Leute da etabliert hätten. Aber das Controlling funktioniert nicht und auch die Rückmeldung aus der Polizei selber an ihre Ausbilder ist zu wenig. Wenn die Druck machen würden, sagen wir fühlen uns nicht sicher, wir müssen was tun. Dieses eine Seminar festnehmen oder das fixieren, das reicht nicht. Du musst es ja permanent trainieren, um gut zu sein. Ne? Das gilt ja für alles. Die Amis haben immer gesagt, every time sharp your weapon. Und das musst du, auch ich oder du. Wir müssen immer trainieren, um am Ball zu bleiben. Mhm. Und das haben die noch nicht verinnerlicht. Ne? Die denken immer, das sind Dorfbullen, denen nichts passieren kann. Aber wir haben mittlerweile die Gefahrenlage, die so stark ist, dass jeder Dritte kann ausgebildeter Kämpfer sein. Oder ist das auch,
ja, ne? Gerade im Milieu. Vor allem, ich verstehe auch nicht wir haben ja auch bei uns im Verein viele Polizisten, die neben ihrem Beruf zu uns kommen und trainieren, weil die sagen ganz klar, das, was wir haben zum Beispiel auch zwei, die sind jetzt gerade momentan in der Ausbildung, das, was da gelehrt wird, damit können die gar nichts großartig anfangen. Und dieser Sporteignungstest allein schon. Ich habe damals den Sporteignungstest für die Feuerwehr mal mitgemacht. Da ist eine ganz andere Hausecke, eine ganz andere Nummer. Ne? Und wenn du dir dann ansiehst, da legt die Polizei auch gerade mehr Wert drauf, ja, ist das ein Abiturient. Anstatt, weiß ich nicht, ist er irgendwie körperlich ein bisschen fitter, wenn ich sehe, die meisten...
Guck mal, das Problem ist, glaube ich, nicht die Einstellung, sondern der Verlauf. Die werden doch nie wieder kontrolliert. Guck mal, wie viele Polizisten im Einsatz sind, plus 50, die sind adipös, sag ich jetzt mal böse gesagt.
Das meine ich.
Ja, die kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Genauso wenig wie ein 50-Kilo-Mädchen. Die hat natürlich ihre Berechtigung bei der Polizei, ganz sicher, aber nicht in einem Zugriff. Was willst du mit der? Die schießen, wollen sie nicht, sollen sie nicht, dürfen sie nicht und alles andere, Taser ist nicht erlaubt, also ist die de facto wertlos, ja. Und das ist in einem Zwei-Mann-Team schwierig.
Ich hatte mich vor ein paar Folgen mit einem Freund unterhalten, der ist in der israelischen Armee, der wohnt in Israel, ist Israeli und er sagte auch, die Polizei in Israel, egal auf welcher, in welchem Land, sind generell nie so ausgebildet, ist seine Meinung. Kann vielleicht sein, dass das auch vielleicht für Leute, die professionell oder im Kampfsport so ein bisschen unterwegs sind, dass die da auch einen ganz anderen Blick drauf haben?
Ganz sicher, natürlich. Und, aber da muss man mal hinterfragen, warum wird man Polizist? Wenn du Polizist wirst, bist du doch von deiner inneren Einstellung darauf vorbereitet zu kämpfen, weil das gehört zu deinem Job dazu.
Ich weiß nicht, ob die meisten denn so bewusst ist.
Ja, eben nicht. Die denken, die kommen da so durch, die haben eine Waffe und die haben noch Respekt. Keiner hat mehr Respekt vor Polizei. Ja, die ganzen Jüngelchen hauen denen direkt die flache Hand ins Gesicht. Und da sollte man vielleicht drüber nachdenken, ganz sicher.
Also ich weiß, da ist auch eine Menge Frust auf Seiten der Polizei, weil die haben bestimmte Voraussetzungen oder bestimmte Bestimmungen von oben. Ich kann mich erinnern, 20, 30 Minuten von hier ist ja Duisburg-Hochfeld. Hm. Ist ja da, wo die Bandidos da auf der Ecke sind, über diese Puffstraße. Und es ist schon, ich weiß nicht, müsste jetzt schon 10 Jahre her sein. Ich saß zu Hause auf Fernsehen geguckt, Spiegel TV, und da taucht dieses Bild auf von jemandem, den ich aus Jugendzeiten kannte. Der wurde da erschossen.
Der Ashley.
Von den Bandidos. Der Ashley von den Bandidos. Den kenne ich von früher noch. Und ich sag, guck mal an. Ich wusste, dass er bei den Bandidos war, aber wurde da erschossen. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Worauf willst du hinaus? Der wurde da erschossen, genau.
Ja, da wollte ich jetzt hinaus.
Du hast den Faden verloren.
Ja, während ich es erzählt habe. Aber da war ein guter Faden.
Ein roter Faden vielleicht. Worauf? Aber Training vielleicht? Gewaltlage? Gefahrenlage?
So, die Polizei muss doch klar sein, wenn ich mich in so einem Milieu begebe, dann ist die Auseinandersetzung jeden Tag, jeden Moment gegeben. Gibt es da wirklich vielleicht auch dann Leute, die sagen, ey, pass mal auf, ich versuche in den Beamtendienst zu kommen und versuche dann am Tisch lieber zu sitzen, hinterm Schreibtisch?
Du, ganz sicher. Man kann ja nur hoffen, dass die das auch schaffen, weil dann sind sie weg von der Straße. Ich denke, ein guter Polizist, der auf der Straße arbeitet, muss auch den Biss haben, so wie wir den haben als Kampfsportler oder auch Kampfsportler sein. Denn wenn du damit gar nichts zu tun hast, was willst du denn als Polizist? Du wirst kämpfen müssen, immer, immer, jeder von denen, auch die Mädchen halt. Und dann, wenn du hörst, die Mädchen beim Training, auch privates Training, sind in der Unterzahl, dabei müssten die eigentlich die Mehrzahl bilden, weil die es am nötigsten hätten, ja, ihre Fertigkeiten zu verbessern.
Dann hast du in Oberhausen deinen eigenen Laden aufgemacht.
Genau.
Wie lange hast du den dann geführt?
Den habe ich aufgemacht, lass mich jetzt nicht lügen, Zeit und Raum. 2005 ist der eröffnet und 2013 habe ich ihn verkauft.
Weil du dann gesagt hast?
Ja, also das Gym lief ja neben meinen normalen Sachen her, auch neben meiner Ausbildung für die Amis halt. Ich hatte echt viel an der Backen, ne? Und da habe ich mich wirklich auch ein bisschen übernommen. Und dann stand für mich die Entscheidung, Vater zu werden an. Das habe ich dann auch bejaht mit der richtigen Frau an der Seite. Und da musste ich einfach eine Entscheidung treffen. Es ging so nicht weiter mit mir. Ich war nur noch müde. Mir taten die Gräten weh, wie wir gerade schon gesprochen. Ich war dauernd verletzt und das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Am Tag dann 3 Gruppen zu machen, vielleicht da, wenn ein Trainer nicht konnte, wieder einspringen. Das hat es einfach nicht gerissen. Ne? Und deswegen musste ich mich trennen davon. Hab das an den Kamal verkauft, Amrani. Der hat da den Kamal Center draus gemacht und der ist ja natürlich einer der besten Thai-Box-Trainer oder Kickbox-Trainer in Europa, wenn nicht auf der Welt.
Der Stefan Dieter sagte mir, wenn ich bei dir bin, ich soll mal mit dir einen Clinch, du sollst mich mal im Thai clinchen. Macht Spaß. Wie hat er das gemeint?
Ich denke mal, dass das Clinchen habe ich in Thailand eben von einem der besten gelernt, die es gibt und da wird es nicht viel bessere geben als mich.
Okay, muss man gleich mal zum Schluss zeigen.
Ja, gerne.
Ich habe wenig Erfahrung, weil überhaupt was so diese Clinch-Technik angeht, gerade so Thai-Clinch oder so. Der Kopf wird ja so richtig quasi fest unten in den Unterarm so ein bisschen fixiert.
Meinst du?
Echt nicht?
Du schau doch mal gleich.
Okay. Ja, Teaser jetzt mal so ein bisschen Quatsch, an. Quatsch.
Der Sinn des Thai-Clinches ist es eigentlich, den Kopf nach unten zu bringen, hast du gar nicht unrecht, und ein Knie zum Kopf zu etablieren oder einen Ellenbogen. Aber natürlich gibt es da viele Abstufungen. So, und gerade im Close Combat ist auch das Grabbeln, ne, das enge Arbeiten essentiell. Deswegen kam mir das so zugute, weil ich mochte das ja schon früher. Ich liebe den Clinch.
Ja. Mercy Twins.
Yes, No Mercy
Twins. No Mercy Twins.
Nix Mercy.
Entschuldigung, No Mercy Twins. Ja. Erzähl mal darüber.
Das war lustig. Also man muss sagen, dass Stefan Diethe geschätzter Freund ist und einer der besten Grappler, die ich kenne, mit total wirren Gedanken.
Das Grappling hast du gar nichts am Hut.
Habe ich ja doch. Ich kann Boden auch ganz gut, okay, aber es war nie so mein Training. Also das hat mich nicht so gekickt halt. Bin also weit weg vom Diethe-Stil, ne? Also da brauchen wir nicht reden. Aber ich komme schon klar. Und Grabbeln auf der Straße ist ja noch eine andere Nummer, mhm, als jetzt das, was auf der Matte passiert. So. Und wir haben uns überlegt, komm, wir kombinieren mal das. Ich mache oben, du machst unten. Und sind die No-Mercy-Twins. Weil wir beide sind eigentlich relativ unschlagbar. Wenn man uns klonen würde, wäre das relativ gut, glaube ich.
Ihr habt jetzt auch beide die gleiche Frisur.
Ja, ja, jetzt. Aber früher war der Diethe immer so ein Schmierlappen, ne? Mit langen Haaren und so.
Hat die Haare von links nach rechts
getrennt. Man hat auch immer gesagt, wenn man uns gesehen hat, ihr seht euch, dass wir Zwillinge sind, sogar Eineiige. Ne?
Ja.
Und so haben wir ein paar Seminare gemacht und das hat auch gut funktioniert. Das war auch richtig lustig. Würde ich auch jederzeit wieder machen mit ihm.
Wann hast du das letzte Mal Kontakt mit ihm gehabt? Schon länger her?
Letzte Woche, nö.
Ach so.
Nö, wir haben letzte Woche nochmal geschrieben. Man sieht sich ja immer. Wir haben auch Privatkontakt eben viel gehabt. Das ist mal mehr, mal weniger, wie das im Leben so ist.
Aber auch so privat irgendwie trainieren oder so gar nicht mehr so.
Ach, wenn wir zusammen haben, haben wir andere Sachen im Kopf gehabt, als zu trainieren. Glaub mir, das.
Du, der hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber ich musste dich das fragen. Ja. Ich hatte damals mit dem Thorsten schon, weil er gesagt hat, du musst mal, oder er hat mit dir trainiert. Ich habe irgendwann mal abends zum Einschlafen Domian gehört.
Ja.
Hast du da mal angerufen?
Na klar.
Du warst das, ne?
Ja, sehr.
Ja. Da wollte ich dich immer noch gefragt haben. Da hat sich nämlich einer gemeldet, Ralf Reich und...
Wir haben so gelacht, das war so witzig. Ja, das stimmt, Domian. Ich dachte, du kommst...
War das gefaked, oder?
Nö.
Ach so.
War ja gar nicht gefaked.
Ich hab mal bei Domian angerufen, gefaked. Den Anruf gibt's auch. Du musst mal auf YouTube googeln, Uwe...
Schick mir den Link, wenn du mir den anderen Link
schickst. Warte mal. Uwe 35 ruft bei Domian an als Batman. Hab ich mal so aus Scheiß. Und du bist ja echt mit einem Psychologen da verbunden, ne? Die fragen dich ja wirklich aus. Ich weiß nicht, ob da bei dir damals
war. Nein, war nicht.
Ach, mich haben zwei Psychologen zurückgerufen.
Ach, Quatsch.
Ja, aber hallo.
Wahrscheinlich haben die gedacht, der ist so durch.
Ja, ich hab die erste Geschichte erzählt. Ich war überrascht, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Und dann sag ich zu meiner Frau, ja, dann sagst du, was willst du denn jetzt sagen? Ich sag, weiß ich nicht. Und in dem Moment lief irgendwie eine Werbung von Batman. Ich sag, ich bin Batman. Neben so im, als Hobby so namens, ne? Und dann haben die mich angerufen, haben die mich zurückgerufen. Hab ich die Geschichte erzählt. Und dann, okay, alles klar, wir melden uns gleich nochmal. Und ein paar Minuten später hat der Zweite angerufen. Und er hat mir Fangfragen gestellt. Ne? Du hast gesagt, du arbeitest da in dem und dem Haus. Wie viel der Etage ist denn das? Welche Stadt? Ach, damit er sieht, verplappert er sich. Ne? Und dann, dann hat er gesagt, okay, in 15 Minuten rufen wir sie an und dann stellen wir dich durch zu Domian. Ich dachte, du Scheiße. Also, das ist auf YouTube.
Ja, lustig.
Aber ich kann mich noch damals erinnern.
Ja,
also für Ralf Reich und dann die Latex-Geschichte, glaube ich, war
das,
ne?
Ja, genau, richtig. Da ging es ja um Fetische und so ein Zeug, genau.
Ja.
Deswegen sage ich, ich dachte eigentlich, du hättest RTL 2 gesehen, das läuft immer noch auf und runter. Da war mal ein Bericht über meine damalige Fetischparty in Köln, die ich damals organisiert habe, meiner damaligen Partnerin, und da haben die uns begleitet eine Zeit, ne, bis zum CSD, und das läuft heute noch. Das verfolgt mich.
Ich habe ja kein normales Fernsehen mehr.
Ich auch nicht, aber ich höre es ja, wenn die Leute bei mir bei Facebook dann schreiben, ah, was wieder im Fernsehen? So, oh mein Gott, das Ding ist 12 Jahre alt oder 13, keine Ahnung.
Coca Kempo, nochmal zurückzukommen. Kann man sagen, ist das so ein bisschen eingeschlafen oder tot in Europa?
Ja, volle Suppe. Also du musst dir vorstellen, dass die meine Connections sind alle retired, also sind alle aus dem aktiven Dienst raus. Würde man denken, super, jetzt können die sich darauf konzentrieren, ist aber nicht so. Die mussten alle gucken, dass sie Geld verdienen, sind alle offizielle Dienste wie Texas Ranger eingetreten, der andere hat eine eigene Firma gemacht und. Und ich bin übrig geblieben und mache meine Coca-Gruppen immer noch. Jetzt auch zur Corona-Zeit natürlich weniger, ist klar. Aber wir haben also eine feste Gruppe noch. Das schon. Ich werde auch immer wieder angeschrieben. Ich sage den Leuten, kommt vorbei, ihr könnt mit mir trainieren, gerne. Aber das ist dann auch das Maximum. Mehr wird es nicht geben. Eine aussterbende Art.
Ja, also wie gesagt, als ich so ein bisschen recherchiert habe dafür, ich habe kaum was gefunden. Noch nicht mal irgendeinen Wikipedia-Eintrag, gar nichts. Also wie gesagt, diesen Omar habe ich eine Menge Fotos oder so gesehen, aber Das war's auch. Und Leute, die ich auch so im Selbstverteidigungsbranche so ein bisschen gefragt habe, die haben es schon mal gehört, aber konnten das auch nicht so zuordnen. Und wie gesagt, die Videos, die ich da auf YouTube sehe, schon.
Ja, ist gut. Also wir können ja mal zusammen eine Trainingseinheit machen.
Dann gerne.
Gehen wir mal eine Runde. Ich zeig dir, was die Principles sind. Du musst dir vorstellen, dass die
Also ich habe, Entschuldigung, ja. ich hab bestimmte Formen schon gesehen. Da war eine, ich glaube, eine Demo auf irgendeiner Sicherheitsmesse in Innsbruck von 2011. Ich weiß nicht, ob
kann sein,
du ja. damit da waren viele Judo-Würfe auch mit drin.
Ja, du musst dir vorstellen, dass im Koka ist nicht der Schlüssel das, was du siehst, sondern der Schlüssel ist das, was derjenige denkt. Das heißt, das Mindset ist viel höher anzusehen als das, was da gezeigt wird. Der Vorteil einer Spezialeinheit oder verdeckten Ermittler ist, dass die Leute nicht wissen, was der macht. Und wenn du mit so einem System an die Öffentlichkeit gehst, dann musst du das so gestalten, dass der eigentliche Kern der Geschichte immer noch relativ, ja, den musst du entdecken. Der wird dir nicht auf dem Teller serviert durch ein Video. Du kannst dir die Videos 20.000 Mal angucken, du wirst es nicht hinkriegen.
Meinst du jetzt von der Verteidigungsform?
Von der Effizienz. Du kannst die Bewegung imitieren und auch vielleicht verstehen, warum der jetzt gerade das macht, aber was eigentlich der Kern ist der Geschichte, den wirst du nicht finden. Und der Kern beim Koka, ich kann dir so sagen, ist der Mindset einfach. Ne? Das sind ein paar Principles. Das heißt, was bedeutet Distanz, was bedeutet Balance? Das setzt du alles in Verhältnis zu einem Pre-Combat. Den Gegner einzuschätzen, Situationen einzuschätzen, das umzulegen, dich vorzubereiten, zu meditieren und dann agieren zu können, ohne zu denken.
Sag mal ein Beispiel. Sagen wir mal jetzt, du wirst jetzt klassisch von vorne auf der Straße angegriffen, genau. Der Typ schubst dich.
Gut, also erstmal ist es so, dass du musst unterscheiden. Also im zivilen Bereich Schubsen passiert, okay.
Das ist ja, da gibt es ja diese typischen, diese Disco-Pumper.
Genau, ne, im Koka lernst du nicht auf Attacke A mit Reaktion B zu reagieren, wie das früher in allen Selbstverteidigungssachen der Fall ist, sondern du lernst eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist eine Aktion. Die Aktion entscheidet sich dadurch, was du tust. Du als Karateka wirst anders agieren als ich oder Krav Maga Mann. Und diese Entscheidung ziehe ich durch, und zwar knallhart. Es gibt keine Alternative. Mein Mindset ist so eingestellt, dass das eben so passiert. Und da, das ist die Effizienz. Weil da gibt's, ich werde es dir zeigen. Sagen wir es so. Du wirst es sehen.
Ja, jetzt ist ja auch momentan Corona-bedingt. Ja. Ist das nicht nervig?
Volle Suppe. Ja, natürlich. Geschäftlich, privat, für die Kinder. Wir haben ja beide Kinder. Mhm. Ist eine sehr schwierige Zeit. Und auch da ist der Kampfsport für mich wieder auch so ein Ding, wo ich mich auffange. Ich habe meinen Keller voll mit Zeug. Also ich trainiere unten im Keller, wie der Chris oder der Dieter auch. Und wir treffen uns auch manchmal fast illegalerweise mit 2, 3 Leuten, arbeiten miteinander. Aber das hält uns auch oben, ganz sicher.
Ja. Sehr gut. Ja, ich komme auf jeden Fall gern drauf zurück.
Ja, bitte.
Also, du bist herzlich willkommen. Ich würde da gerne mal ausprobieren.
Ich habe immer wieder Intruder, die so
kommen. Ich guck mir auch gerne manchmal so Sachen, auch so für mein Training und so ein bisschen ab. Heißt ja nicht, dass ich irgendwie was kopiere, sondern ich halt die Impression halt mal so ein bisschen, du weißt, was ich meine.
Aber das ist doch das Geile.
Kopieren, ja, natürlich ist es das Geile.
Kopieren, fischen, abfangen, das Beste rausziehen, variieren, das ist doch super. Diese Freiheit ist doch klasse.
Krav Maga ist ja auch zusammengesetzt von verschiedenen Sachen. Ist ja immer so, die Leute sagen, ach, das ist eine Kopie oder ist eine Kopie von dem oder von dem. Warum nicht irgendwas von einem anderen System mit übernehmen, wenn es funktioniert?
Na klar, ne? Hat doch keiner das Rad neu erfunden. Der Konflikt zwischen Menschen ist immer gleich, da wir immer nur 2 Arme und 2 Beine haben. Wenn mal einer mit 3 kommt, wird schwierig. Aber so funktioniert das seit Jahrtausenden gleich.
Sehr gut. Punkt. Ja, ich freue mich. Ralf,
bitte.
Ich danke, dass ich hier war.
Ja, ich habe mich gefreut, dich zu sehen.
Ja.
Habe ich deine Erwartungen erfüllt? Ein bisschen?
Ja, natürlich, ja. Natürlich. Also wie gesagt, alle waren ziemlich begeistert und haben gesagt, du musst unbedingt mit dem Ralf reden. Der Ralf hat super Geschichten und
ja, habe ich.
Wurde nicht enttäuscht.
Schalt mal ab, dann wird's lustig.
Ja, ich weiß. Wir haben am Anfang ja schon ein bisschen geredet. Die Sachen konnten wir jetzt hier nicht online hier preisgeben, aber
ja, jeder, der trotzdem Interesse an Koka hat, kann mich anschreiben. Also du hast ja gemerkt, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Für mich bedeutet das Do, der Weg zu lernen, alles. Ja, das heißt, du musst das ermöglichen. Nur dann bist du ein guter Trainer.
Ja, was heißt, wenn die Leute dich anschreiben? Was ist denn, wenn jetzt einer sagt, ich möchte da gerne lernen?
Ja, komm doch.
Zu dir nach Hause?
Ja, sicher.
Lässt dich jeden rein?
Habe ich schon gemacht. Nö, ja, also da ich die Schule nicht mehr habe, habe ich unter meinem Tätowierstudio einen Raum mit
dem. Aber du hast doch auch viel zu tun.
Ich habe auch viel zu tun. Aber ich mache wirklich 1 bis 2 Mal die Woche im Studio und ein Training. Da kann kommen, wer will. Da ist frei. 18.30 Uhr.
Du musst mir gleich mal zeigen, das Studio.
Ja, wir gehen gleich mal runter, zeige ich dir. Mhm. Und das ist mein Keller hier, ne, in meinem Haus. Da kommen nur meine Gruppe rein. Also mein Haus ist natürlich mein Haus. Aber im Studio kann ich auch neue Leute mal unterbringen. Und wer neugierig ist, ey, komm. Selçuk Dömnes, kennst du den?
Und wen?
Selçuk Dömnes, der hat eine Kung-Fu-Schule in Essen, ja, ein Bekannter von mir. Mhm. Interesse gehabt, gekommen, super, finde ich toll. Dann hast du eben Sachen wie auch jetzt den Dieter oder so, die waren auch schon da, das ist einfach super. Ey, je mehr Einflüsse, das macht Bock, auch für meine Jungs so gute Leute zu sehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn es dann auch funktioniert, ist natürlich noch geiler.
Ja, ich bin gespannt. Also, ich bin ja auch gezwungen, ich kann ja jetzt nichts machen, außer
komm, wir gehen in den Keller.
Im Garten ein bisschen Sachen machen oder in der Garage. Ich habe jetzt keinen Keller. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir schalten jetzt ab, weil ich bin jetzt schon ein bisschen geil, deinen Keller kennenzulernen. Studio. Und ich werde in der nächsten Folge, glaube ich, dann einmal kurz sagen, wie der Clinch mit dir war, weil der Stefan hat gesagt, ey, wenn du mal zum Ralf gehst, lass dich mal im Teig-Clinch nehmen.
Ja, machen wir. Er hatte damals darauf gewettet, dass er mich auf jeden Fall in Takedown kriegt.
Hat er nicht geschafft?
Nein, hat er nicht geschafft. Wird er natürlich irgendwann schaffen, wenn man es lang genug macht, aber er hat das mal in einem Interview gesagt.
Hast du ihn nur so festgehalten oder auch mit Knie überarbeitet?
Ja, genau. Ich habe ihm dann richtig eine eingeschenkt. Wir waren auf Ibiza auf einer Finca und hatten schon ziemlich viel Wein drin, auch eine gute Geschichte. Und dann sagt er, doch, ich schaff das. Ey, das schaffst du nicht. Ne? Und dann haben wir probiert, hat er nicht. Und er hat dann mal gesagt, dass er das nur geschaffen würde mit sehr vielen Frakturen im Gesicht.
Ja, traue ich ihm aber auch zu.
Das ist dem dann auch egal.
Ja, klar.
Irgendwann landet jeder auf dem Boden, das ist halt so. Ne? Aber dann weiß ich mir auch zu.
Welche noch ganz kurz, bevor wir unten ins Studio gehen. Welche Kampfsportarten würdest du empfehlen? Gerade für Leute, die jetzt gerade so hier den Podcast hören und sagen, ich würde gerne anfangen, ich habe jetzt eine Menge Eindrücke bekommen.
Kann ich nicht, weil da ist jeder anders. Einfach viele Sachen mal
einfach angucken. Alles ausprobieren.
Klar, hängt von Trainerpersönlichkeiten ab, die du triffst, und vom System, ob das zu dir passt, von deiner Morphologie, von deiner Art, von deinem Temperament. Es gibt für jeden einen passenden Schuh im Kampfsportsegment. Rumprobieren und nicht feige sein, einfach hingehen und machen.
Ich glaube, du warst ein ganz guter Trainer. Schade.
Ja,
schade, dass du
noch.
Ja, aber dass du jetzt nicht mehr so beruflich das Ganze machst mit dem Trainer.
Ja, ein bisschen schade, aber auch ein bisschen gut.
Ja, für dich.
Ja,
gut. Ralf, ich danke dir.
Ich danke dir, Ruben.
Ja, ansonsten für alle, die jetzt zuhören, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Supportet uns. Wie gesagt, wenn ihr den Ralf kennenlernen wollt, er ist auf, wo bist du unterwegs?
Facebook, Instagram.
Ja, findet man mich relativ. Ralf Reich, einfach mal anschreiben und mal fragen, ob er Zeit hat, unten in seinem Keller eine Probestunde euch zu geben, und dann wird er.
Dann kann man immer noch sagen, ob ich hier Bullshit erzähle. Genau. Bullshido heißt das auch
schon. Ich danke dir.
Bitteschön.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.